So. Ja. Bei Windows weißt du nie, ob der Sound noch tut. Hast du schon bei... Ich hab Battlefield 6, aber ich hab Battlefield 6 noch nicht installiert oder gespielt. Ich hab's aber... Ich bin dumm, ich weiß, aber ich hab's... gekauft. Ja. Willst du machen. Aber bald kann ich spielen, weil bald habe ich eine Windows-Kiste mit Windows 5, mit Windows 25, ja. Mit Windows 11 25 H2 Vollverschlüssel und Secure Boot an. Das probieren wir nämlich heute ausprobieren. Ich habe es nämlich wie angekündigt gemacht. Ich werde mein Windows-Problem mit Geld erschlagen und habe mir einfach eine neue SSD gekauft. Da kann ich parallel einfach jetzt mein altes und mein neues, meine neue Installation benutzen. Ich ziehe mir dann alles rüber. Ich meine, ich habe ein Backup auf einer externen Platte, aber so ist mir lieber das Top aktuell. Ja, ich ziehe alles rüber, was ich brauche. Und habe dann noch ein Backup-System, was ich booten kann, falls das neue irgendwie Probleme macht. So. Selfman Eis, danke schön für den Sub. 39 Jahre. Pog. Ja. Und was ich jetzt noch ausprobieren muss, ist, ob Windows 25 H2 funktioniert. Ja, 39 Jahre steht doch da. Ob das funktioniert mit Secure Boot, VeraCrypt und vor allem mit lokalem User-Account. Lokaler User-Account ist das Wichtigste, weil ich werde garantiert, also ohne Scheiß, eins sage ich euch, wenn Microsoft wirklich das alles gesperrt hat oder sperrt, dann benutze ich Linux. Ich meine, ich benutze jetzt schon Windows und Linux parallel, ja. Aber dann scheiße ich wirklich auf alle aktuellen Games und werde ich nur noch Linux benutzen. Es ist mir dann egal, wenn es nicht mehr möglich ist, einen lokalen User zu haben. Ich sehe es nicht ein, dass ich gezwungen werde, einen Microsoft-Account benutzen zu müssen. Lokaler User funktioniert wie immer. Da haben die nichts dran geändert. Doch, die haben dieses ganze OOB-Zeug angeblich ausgeschaltet mit 25H2. Wir können es ja gleich mal ausprobieren. Gibt es Battlefield 6 für Linux? Nee. Wird auch nicht laufen wegen Anti-Cheat. Du brauchst bei Windows Pro das OOB-Zeug nicht. Das probieren wir jetzt aus. Was muss ich denn machen bei Windows 11 Pro? Muss ich gucken, dass ich keine Netzwerkverbindung habe? Oder was muss man machen? Mit Domäne? Ja, mit Domäne will ich ja nicht. Ich will einfach einen lokalen User. Dass es mit AD geht, ist mir auch klar. Mit der Möglichkeit darf man sich trauen, das aufzumachen, oder wird man da gleich gerickrollt oder irgendwie sowas? Du musstest das Netzwerk haben. Wir probieren das aus. Wenn nicht, erstellen wir einen USB-Stick mit Rufus oder so, und da haben die ja irgendeine so eine unattended XML oder sowas, und dann funktioniert es angeblich. Okay, short.
Microsoft is eliminating a Windows 11 feature that we use here every single day.
It's actually a pretty big deal for my business, and I don't know what we're going to do now.
One of the most annoying things about installing Windows 11 is how Microsoft really wants you to sign into a Windows account. If you install Windows like once every 5 years with a new build, you probably don't care. But as a company...
Okay, Feudai, das probiere ich gleich aus.
...builds and installs Windows 11 like 5 to 10 times a day, this is huge.
By default,
huge. Windows doesn't let you skip this process
anymore. Okay, weiter, und was muss man jetzt machen?
There's a workaround where you could press Shift F10 to open the command prompt. You type in this bypass.
Ja, das war doch früher so, das funktioniert doch angeblich nicht mehr.
...as NRO command, and after rebooting, it would give you the option to just create a...
Das funktioniert doch angeblich nicht mehr. Okay, wir probieren das aus. Windows 11 ISO Download. So. Ist das denn überhaupt 25H2 schon? Woher weiß ich das denn jetzt? Was er erklärt noch weiter?
Local administrator account without connecting to the internet. Apparently, aha, the latest build of Windows removes this bypass.
Ah ja, sag ich doch.
Though. And I have heard that there are alternative ways, but I haven't even explored how to do that.
I think you can create a custom Windows ISO that lets you do
that. Ja, so schlau bin ich auch. Das hätten wir uns das Video sparen können. Er hat uns gesagt, dass er nicht weiß, wie es bei dem neuesten Windows funktioniert. Nice. Wir probieren das aus. Wir probieren das aus. Wir probieren das einmal aus, wie es früher ging. Spricht was gegen Windows 11 IoT? Ich habe keine Ahnung, was da der Unterschied ist. Kein Schimmer. Okay, also. So, Windows 11 Multi-Edition ISO. Ich lade schon mal das ISO runter. Wählen Sie eine Sprache aus Englisch. Englisch international. Was? Start MSCHX Local Only. Was? Gibt ja 3000... Varianten. Okay, das probieren wir gleich aus. Und wo ist der Download-Knopf jetzt? Chat, bin ich dumm? Wo ist der? Ach, hier oben. Hier oben ist der Knopf. Ist auch nicht, wie ich das nicht sehen konnte. Okay, das lädt jetzt noch ein bisschen runter. Wir benutzen, weil ich starte mal meine Linux-Kiste. Wir benutzen hier wieder die Secure-Boot-Kiste, die wir schon haben. Wobei, nee, wir benutzen nicht die Secure, oder? Nee, wir legen eine neue Kiste an. Habe ich überhaupt Platz? Habe ich Platz auf meiner Kiste? Ja, okay, ich habe noch genug Platz. Wir legen eine neue Windows-Kiste an mit Secure-Boot und allem. Ah, es dauert jetzt eh kurz. Akustikkoppler, ja, das passt hier heute nicht wirklich dazu. Die Leute sind blöd, wenn sie sich unter Linux beschweren. Dazu habe ich mal ein Video gemacht. Das sind die Leute, die abgefuckt sind von Windows und eigentlich weiter Windows wollen, nur ohne den Windows-Abfuck. Und wenn die dann bei Linux landen, dann wird das nix. Wenn man sich unter Linux beschwert, dass man eine Shell aufmachen muss, ist halt dumm, weil die Linux-Shell ist halt nice und die Windows-Shell suckt. Wobei man sagen muss, PowerShell ist eine super Sache für Automatisierung, aber nix für Daily Arbeiten. Wartet mal, ich muss kurz die Tastatur rein rausmachen, die hat meine RGB-Beleuchtung nicht richtig gesynkt jetzt. Du machst unter Windows auch eine Shell auf. Ich mach das auch ab und zu, aber unter Windows ist es eklig. Wobei ich sagen muss, immerhin ist dieses neue Terminal-Programm, was die da haben, hier mit den Tabs und sowas, das geht jetzt halbwegs. Also das kann man als Terminal zu benutzen. Erinnert sich noch einer an das alte CMD? Das alte CMD-Fenster? Das war wirklich der abgrundtiefe Bullshit, Alter. Also das alte CMD-Fenster, ich weiß nicht, das kam irgendwie direkt noch aus Windows 3.11 oder sowas. Konntest du komplett knicken. Das war grausam. Das konntest du nicht mal richtig resizen. Ich weiß gar nicht, gibt's das überhaupt noch? Das gibt's nicht mehr, oder? Was ist VCTL? Ich weiß, VMware. Ne, das gibt's nicht. Das alte CMD-Fenster gibt's, glaube ich, nicht mehr. Okay, ISO ist runtergeladen. Dann, okay, heute kein Go, Leute. Kein Go. Aber, Arch, by the way, wir machen mal kurz Package-Updates, wenn wir gerade schon dabei sind. Zack. Ruby wird installiert, Leute. Und der Packet-Tracer wird geupdatet. Packet Tracer 9 gibt's jetzt. Hui. Packet Tracer 9. Hier, neuester Shit von Cisco, Alter. Sieht immer noch ultra hässlich aus. Ja, gut, Packet Tracer war jetzt noch nie optisch die schönste Software, aber die war halt richtig nice. Aber wir installieren das jetzt mal. Oh. Funzt ja richtig gut. Ach, das war doch die Geschichte, wo man manuell runterladen muss und dann das ausführen, gell? Ja, ich weiß. Nee, dann machen wir das jetzt nicht. Ich meine, man muss immerhin sagen, Packet Tracer ist eigentlich recht funktional, ne? Schönes Programm ist es nett. Bin ich nicht mal eingeloggt? Warum bin ich nicht mal eingeloggt? Ich habe mich doch das letzte Mal eingeloggt. Och nee. Muss mir einen neuen Fake-Account erstellen, schon wieder. Die haben bestimmt meinen Account gelöscht, kann das sein? Die haben erkannt, es ist ein Fake-Account und haben den gelöscht, deswegen bin ich nicht mehr eingeloggt. So, jetzt haben wir alles geupdatet. Gucken wir mal, ob die JetBrains-Dinger noch ein Update haben. Oh, guck mal hier. PyCharm gibt es ein neues. Golent ist mir zu anstrengend, die Playlist hier gerade. Wartet mal. Ja, viel angenehmer. Der wurde nicht gelöscht. Mein Fake-Account Basisco wurde gelöscht. Mit irgendeiner 10-Minute-Mail? Nee, wie heißt das? Doch, 10-Minute-Mail, oder? Ja, ich habe irgendeine Fake-Adresse gemacht zum Registrieren, da ich Packet Tracer überhaupt runterladen kann. Kennst du Aqua, ja? Einer der wenigen Leute, den ich tatsächlich von YouTube, den ich tatsächlich sogar mal persönlich über den Weg gelaufen bin. So, Update All. Dann warten wir mal, bis das Update. So, wir können schon mal eine neue VM anlegen. Meine VM hängt. Was jetzt? Also ich habe lange nicht mehr reingeguckt. Der hatte ja zwei Channels früher. Eines für Battlefield und einen für Warzone oder sowas war das, glaube ich. So, Custom. Workstation. Wir installieren später. Wir installieren Windows. Leider. Windows 11, Hack Windows, ja, darfst du da ruhig speichern, ist okay, muss ich das machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, das braucht man anscheinend, ja. Secure Boot machen wir an, UEFI, Secure Boot. Number of Processors 1, Number of Cores, keine Ahnung, 8, bam. Und 16 GB RAM, dass der Windows-Shit auch ordentlich läuft. NAT. Ja. Auch gut. Create New Disk, 64 GB. Single File. Cake Windows. So, Edit. Wir schmeißen bloß noch den Printer raus. Ansonsten können wir eigentlich alles so lassen. Der hat richtig krasses Aim, der Aqua. Ja. Der hat bestimmt auch schon Cheat-Anschuldigungen und sowas, was alle Leute mit ordentlichem Aim früher oder später mal kriegen. Gerade wenn man durch Zufall mal in die gleiche Richtung guckt, wo hinter der Wand jemand war oder so, kommt gleich, ah, Warlack! Direkt. Kommen die Leute, ich wusste schon immer, und dann werden die Videos analysiert und sagen, ja, bei Sekunde 37,5 hat er eigentlich gesnappt auf den Head und hätte ihn noch gar nicht sehen können. Da wird das alles überanalysiert. Aber das ist richtig gutes Aim. Ist mir auch schon aufgefallen. Also schon früher aufgefallen. Jetzt in letzter Zeit habe ich nicht reingeguckt. Rambo mit dem Plexi. Ja gut. Bei manchen Leuten ist es ja auch so auffällig und es kommen noch ein paar äußere Sachen zusammen. Hast du noch Kontakt zum Commander Krieger? Nee. Reboot. Chat, während meine Linux-Kiste rebootet und die Windows-VM erstellt wird, ich habe heute beim Mittagessen, also vor einer Stunde oder so, habe ich ein bisschen Reddit gelesen und da habe ich echt wieder gedacht, die Rust-Leute drehen echt am Rad. Da gab es einen Thread auf, nennt man das Thread überhaupt auf Reddit? Ein Post auf Reddit. Was ich machen will, ich will Windows 11 installieren, 25H2 und gucken, wie man das mit dem lokalen User macht. Da war ich im Rust, bevor ich es jetzt erzähle, ich zeig's euch einfach mal. Da musste ich mir echt wieder an den Kopf greifen, habe ich mir gedacht, was ist mit den Rust-Leuten teilweise verkehrt? Moment. So, oh hier, Firefox auf. Also, Rust, Reddit, so. Und nicht Play Rust, sondern die Programming Language Rust. Hier, das ist doch schon der Thread. Das habe ich am Mittag gelesen beim Mittagessen, so. Und letztendlich, um was es geht, ist eigentlich zweitrangig. Irgendjemand sagt, er will sein Programm crashen lassen und die einzig verlässliche Variante in Rust, so wie er sein Programm crashen lassen kann, ist, einen Nullpointer zu dereferenzieren und dann crasht's. So, aber was ich viel lustiger finde, sind die Antworten. Und hier unten drunter gibt es allen Ernstes eine Diskussion. Haltet euch fest, Rust, Leute. Es gibt allen Ernstes eine Diskussion hier unten drunter, welche Methode des Crashens performance-technisch die beste ist. Wer crasht schneller? Und da unterhalten sie sich länglich drüber, was die beste Variante oder die schnellste, die performance-mäßig beste Variante ist, sein Programm zu crashen. Da habe ich mir auch gedacht, also jetzt drehen sie ab, die Rust-Leute. Jetzt ist vorbei. Es ist nicht so, es reicht nicht nur, dass Rust blazingly fast und written in Rust und alles ist. Nein, Rust muss auch noch am schnellsten crashen. Guckt, die unterhalten sich allen Ernstes drüber, welche Methode des Programm-Crashens die beste ist. Da kommt der Erste, nee, benutzt Standard Process Abort. Da kommt der Nächste, ach nee, ruf das hier auf. Da kommt der Nächste, mach Inline Assembly zum Crashen. Ich fand das so bescheuert. Das muss blazingly fast crashen, Leute. Ich hab auch gedacht, jetzt übertreiben sie es aber wirklich. Jetzt übertreiben sie es aber echt, Mann. Es geht auch noch weiter. Wird geguckt, manche Compiler haben ein spezielles Ding, was man angeben kann, aber wenn ich jetzt GCC verwende und... Oh Mann. Ich finde, das ist eine vollkommen legitime Sache, ja? Es gibt bestimmt eine schönere Variante, wenn du einfach crashen willst, aber er hat hier sogar geschrieben, hat seinen Grund. Naja, soll er machen. Okay, so. Windows VM. Keck Windows. Also, wollen wir mal. Sag. Use ISO Image. Downloads. Windows 25 H2 English International. Muss ich sonst noch irgendwas einstellen? Naja. Wir haben Enable Secure Boot. Nee, ich glaube, das war's. Okay, Chat. Wir machen jetzt das, was ihr gesagt habt. Also, wenn ich, zumindest manche, ihr habt ja 50 verschiedene Dinger gesagt. TPM ist, glaube ich, alles schon. Ja. So. Ihr habt ja mehrere Sachen gesagt. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, viele von euch haben gesagt, einfach starten mit, oder was? Moment. Du brauchst bei Windows Professional. Moment, habe ich Windows Professional überhaupt runtergeladen, Leute? Moment, was habe ich denn runtergeladen überhaupt? Moment. Das ISO ist das gleiche. Man wählt das ja beim Installer dann aus, oder? So war das doch. Ja. Okay. Zack, boot. Also, was soll ich machen? Du sagst einrichten für Arbeit, dann andere Login-Methode, dann für Domain. Okay, das machen wir. Beste. Das probieren wir jetzt aus. Gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, dann frage ich mich, warum die alle so einen riesen Aufstand machen. Gleich hier heroische Background-Musik. Time and Currency-Format. Da machen wir mal German. Weil, übrigens, da sieht man auch mal wieder, wie rotz der Windows-Installer ist. Man kann hier auswählen, Time and Currency Format Germany, aber wenn es dann installiert ist, fragt er dich nochmal. mir gerade so anstrengend. Aber ja, viel, viel angenehmer. Warum ist das jetzt aufgeploppt? Okay, next. German. I agree, everything will be deleted. Yes. Gibt kein Product Key. So. Windows 11 Professional. Die Lizenz für mir, man braucht ja gar keine Lizenz mehr. Außerdem habe ich eine Lizenz für Pro. Wann kommt Windows 12? Muss man bei Microsoft anrufen. Oh, searching for disks. Unallocated space. Yes. Ah ja? Gib ihm. Erinnert mich dran, dass ich einen Snapshot mache. Nach der Installation. Bevor dieses ganze Zeug... Ach so, Moment. Muss ich Netzwerk trennen? Vorm Reboot? Oder ist es egal? Ist egal? Okay. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Machen wir mal hier. Während er installiert, da müssen wir nicht zugucken. Aber lieber Entspannungsprogramm. Excellent. ASCII-Aquarium im Fullscreen. Leute, wisst ihr, was ein Rohrentlüfter ist? Ich weiß, randomster Themensprung überhaupt, aber wisst ihr, was ein Rohrentlüfter ist? Wahrscheinlich nicht. Ich behaupte mal, wahrscheinlich wissen 99% der Weltbevölkerung nicht, was ein Rohrbelüfter ist. Das ist ein Teil, da steckt man zwischen Wasserhahn und Schlauch, der zum Beispiel zur Waschmaschine geht. Der sorgt unter anderem dafür, dass Wasser nicht zurückgesaugt werden kann und irgendwie belüftet er die Leitung. So, fragt mich nicht, was das genau bedeutet. Zumindest mein Rohrbelüfter, ich habe das ja letztens auf Twitter gepostet, weil ich nicht wusste, was es ist. Mein Rohrbelüfter tropft und da wollte ich mir einfach einen neuen Rohrbelüfter kaufen und ich dachte mir, das ist easy, gehst einfach mal in Baumarkt und holst dir einen neuen Rohrbelüfter. Bin ich gestern ins Bauhaus gegangen, hab gesagt, guck mal hier, so ein Ding brauche ich. Haben die gesagt, aha, ein Rohrbelüfter, da und da hängt es, gibt nur eine Größe. So, da, okay, dann ist ja kein Problem. Hab ich mir den da gekauft, komm heim, will ihn dran schrauben, passt nicht. Guck ich im Internet nach? Nein, es gibt zwei Größen. Es gibt M28 und M27. Ich habe einen M27 Wasserhahn und das war ein M28 Rohrbelüfter. Aber der Bauhaustyp meinte halt, gibt nur eine Größe. Wo wir mal wieder beim Thema sind, der ganze Einzelhandel, die Kackspasten, ja, die müssen sich echt mal nicht beschweren, dass keine Sau mehr zu ihnen geht. Kleiner Zwischenrage, ja. Die müssen sich echt nicht beschweren, dass da keine Sau mehr hingeht und da irgendwas kauft. Es ist echt immer die Unfähigkeit in Person. Sei es jetzt Bauhaus, irgendwelche Elektronikläden oder sonst was. Die sind alle immer unfähig as fuck. Der unfähigste Laden, wo ich jemals im Leben gewesen bin, das ist aber schon ganz lange her, war Phobis. Gibt's von euch noch irgendjemand, der Phobis kennt? Die gibt's nicht mehr, zu Recht. Das war so eine Computerkette. Phobis. Ja. Phobis. Computer, oh, die gibt's immer noch. Scheiße, das wusste ich gerade. Ich dachte, die sind alle pleite. Ich hab mich schon gefreut. Phobis, da gab's so alte Dinger. Da bist du gerne hin. Ja, ich bin da auch gerne hin, bis zu dieser einen Sache. Zumindest bei Phobis Da war ich noch klein. Ah, es installiert noch. Da war ich noch klein. Und da hatte ich einen Drucker. Das war der Drucker bei meinem allerersten Computer. Da war ein Lexmark-Drucker da. Ein Lexmark-Tintenstrahldrucker dabei. Also das Ding für sich genommen war schon absoluter Schrott. Warum geht man nicht einfach direkt zu den Fachinstallateuren? Naja, weil es ein kleines Metallding ist, was man sogar, wenn man, wenn es nicht so fest drinne ist, sogar von Hand rein rausschrauben kann. Warum soll ich mir da irgendeinen Installationstyp holen, der das macht? Ja. Zumindest war das ein Lexmark-Tintenstrahldrucker und der war für sich genommen schon ganz schöner Schrott. Und ich wurde gebaitet, ich wusste es damals nicht besser. Ich wurde gebaitet von den Lexmark-Tintendrucker oder Tintentaktik. Und zwar, dass die Tintenpatronen, die ausgeliefert werden bei Tintenstrahldrucker damals, heute wahrscheinlich immer noch, die sind nicht ganz voll. Du kannst mit den Patronen, die du mit dem Drucker kaufst, kannst du nur, keine Ahnung, ein Drittel drucken von dem, was du mit einer vollen Patrone drucken kannst, ja? Und dementsprechend war meine Patrone relativ schnell leer. Also bin ich damals in den Phobis gegangen und hab mir eine neue Tintendingspatrone gekauft, beziehungsweise meine Mutter hat's gekauft damals, weil ich war noch klein, ja? Tintenpatrone für den Drucker. Da bin ich heimgekommen, die Tintenpatrone in den Drucker reingemacht und die hat Schlieren gezogen. Ich habe den Druckerkopf gereinigt, hat immer noch Schlieren gezogen. Mein Fazit war, die Druckerpatrone ist kaputt. So, da bin ich zum Phobis hingefahren und habe gesagt, ey, die Patrone ist kaputt. Ich hätte gerne eine neue Patrone, die funktioniert. Und das Zeug war damals teuer. Die Patrone hat fast das gleiche gekostet wie der Drucker. Moment. So, bin jetzt stehen geblieben. Genau, die Patrone hat fast das gleiche gekostet wie der Drucker. Und dann bin ich hingegangen zum Phobis, hab gesagt, ich hätte gerne eine neue Patrone, die alte ist kaputt. Hab gesagt, nö, das können sie nicht nachvollziehen. Gesagt, ja, das mit. Ich kann das nachvollziehen, die ist kaputt. Ja, aber ich hätte die Patrone jetzt ja schon benutzt, die können sie nicht zurücknehmen. Ich sag, egal, ich will eine neue Patrone haben. Die ist kaputt, die ihr mir verkauft habt. Ich war ja damals noch nicht alt, ja. Ich hab damals übelst schnell geraged. Wenn irgendwas war, was nicht nach meinen Vorstellungen ging, ja, instant losgeraged. Und dann meinten sie, ja, aber, nee, genau, dann haben wir gesagt, probiert's doch mal aus bei euch, da werdet ihr sehen, die ist kaputt. Und wir haben ja keinen Drucker dafür, um das auszuprobieren. Das Einzige, was wir machen können, und das muss man sich mal vorstellen, ja, was ein dreckiger Kackladen. Die haben dann zu uns gesagt, das Einzige, was wir machen können, ist, wir sollen heimfahren, meinen Drucker mitbringen und dort vor Ort einen Druck machen, um zu sehen, dass die Patrone nicht geht. Das muss man sich mal vorstellen. Warum die das gemacht haben, ist klar. Die haben sich gedacht, das macht keiner. Die Leute gehen jetzt heim und halten die Klappe. Aber wir haben das damals gemacht, wir sind mit dem Drucker hingefahren und nach langem Hin und Her haben wir halt auch eine neue Patrone gekriegt. Aber das hat bestimmt, keine Ahnung, insgesamt 3 Stunden oder so gebraucht. Und seitdem bin ich nie wieder dahin. Ich habe jedem abgeraten, von den Phobis zu gehen. Und sobald sich die Gelegenheit ergeben hat, habe ich Phobis immer geflamed. Und damals ging es schon los mit, warum geht dann keiner mehr in den Einzelhandel? Damals war das mit Internet noch wirklich so in den Kinderschuhen, ja. Oder besser gesagt, war vielen einfach noch gar nicht. Aber ich habe mich damals schon nach der Zeit gesehnt, wo es ordentliche Online-Versandhandel gibt. Ohne es zu wissen, dass ich nämlich diesen ganzen dreckigen lokalen Ladenkram mit den unfähigen Leuten nicht brauche. So, genug geflamed. Gucken wir mal, was die Windows-Installation macht. Hey, Windows-Installation ist fertig. Wir machen mal einen Snapshot, dass wir da wieder hin zurück können, nicht jedes Mal neu installieren müssen. Aber nein, ich klicke in der Zeit. Ne. Wie wäre es mit einem Video? Ja, das stimmt. Das ist richtig. Da hast du recht. Aber ich habe da irgendwie gerade keinen richtigen Kopf für. Wenn ich mein Windows-Zeug neu installiert habe, mit Secure Boot an und einem aktuellen Windows, dann kann ich auch Battlefield 6 spielen. Hat bei dir damals auch ein halbes Jahr gedauert? Ey, da gibt's auch eine Story. Moment, ich klicke jetzt mal Windows weiter, dann erzähle ich euch mal was. Kleiner Max wollte Super Nintendo-Spiele kaufen. Is this the right con? Yes. Oh, jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Erinnert mich dran. Weitere Story von warum lokale Läden kacke sind. Is this the right? Guck mal. Egal, ich beschwere mich nicht. By the way, warum kann ich hier eigentlich nicht G drücken für German? Warum geht das nicht, Windows? Microsoft? Wer hat sich gedacht, es ist eine gute Idee, dass man hier unbedingt durchscrollen muss? So, von Hand? PC-Spezialist, Alter, aber den habe ich auch. Naja, egal. Wir machen jetzt erstmal das hier. So, yes. Do you want to add a second keyboard layout? Skip. Dass du schon mal andere Länder siehst, die sehe ich schon am Frankfurter Hauptbahnhof. Gibt's noch den Geheimtrick mit Land international? Keine Ahnung. Ich glaube, Candy Crush ist mittlerweile nicht mehr dabei. Okay, so. Jetzt kommt's. Also, name your device, Omega Lul. Next. Und jetzt? Hä? Ah, vielleicht hätte ich jetzt erst einen Snapshot machen sollen. Händler hat damals bei dir anstatt Crysis, Crysis 3. Ey, das ist der Wahnsinn, wie unfähig die alle sind, ne? Wir haben letzte Woche in der Schule alle möglichen Raid-Level aufgehört, mussten Windows. Okay. Preisfrage. Wie viele Platten dürfen bei einem Raid 6 ausfallen? Wir machen jetzt Übung für die Abschlussprüfung. Wie viele Platten dürfen bei einem Raid 6 kaputt gehen? 2? Ist das so? Ja. 2. Egal, 2 ist richtig. 2 ist richtig. Und jetzt kommt noch die Preisfrage. Bonusfrage. Also Chat, ihr habt's bestanden. High IQ ist wieder confirmed. Jetzt kommt die Preisfrage. Wie viel Platten dürfen bei einem Raid, wie nennt man das eigentlich richtig? 10 kaputt gehen? Und wie viele bei einem Raid 01? Raid 01 macht man nicht, aber theoretisch ist es möglich. Wie viele dürfen bei einem Raid 10 kaputt gehen und wie viele bei einem Raid 01? So. Nachdem wir das haben, dann machen wir die Windows-Installation. Du hast nicht... Also, Raid-Level habe ich zum größten Teil im Kopf, obwohl ich das eigentlich gar nicht brauche. Na, wisst ihr es? Wie viel dürfen meine Raid 10 ausfallen? Abschlussprüfung erst in einem Jahr. Jetzt snapshotten, du hast recht. Jetzt snapshotten. Okay, Chat, also jetzt bin ich aber enttäuscht. Wir haben so viele Fiesis hier, hätte ich gedacht, das wisst ihr. Jetzt muss ich mir nämlich outen, dass ich mir selbst nicht hundertprozentig sicher bin. Ich glaube, bei einem Raid 10 darf eine ausfallen, auf jeden Fall, maximal 2. Ich glaube, es hängt bei der zweiten Platte bei einem Raid 10 davon ab, wo die zweite ausfällt. Wenn die quasi auf der gleichen Seite ausfällt, wie die erste ist kaputt, wenn die auf der anderen Seite ausfällt, ist okay. Genau. Eine auf jeden Fall und 2, wenn du Glück hast. Warum 1-0? Der Unterschied, also RAID 10, das eine ist, du hast zwei Platten, jeweils zweimal zwei Platten mit RAID 0, darüber einen RAID 1 oder zweimal zwei Platten mit einem RAID 1 und darüber einen RAID 0. So, das theoretisch, aber 0-1 macht eigentlich keiner. Du hast es oben schon geschrieben. Ja, das ist richtig. Exzellent. Okay, gerade nochmal gerettet hast du den Chat. So, also jetzt wollen wir mal. Jetzt kommt's, was müssen wir machen? Wir müssen sagen, für Work Setup, wenn ich das richtig verstanden habe. Und jetzt Sign-In Options. Domain Join instead. Und jetzt gebe ich Enter your name, Max. Next. Enter Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, Alter. Oh, überspringen? Hätte ich das überspringen können? Jetzt zu spät. Muss ich, Moment, Snapshot restoren. Ach so, ja, egal. Egal, egal. Ich mach das jetzt hier. So, Fragen beantwortet. Wie, das war's jetzt? Aber ich habe doch noch nicht mal eine Domain angegeben, auf die ich joinen will. Das glaube ich noch nicht, dass es das jetzt war. Das war's? Ja, sind die alle geistig irgendwie nicht mehr auf der Höhe auf Reddit oder was? Dass die sich darüber aufregen. Wo ist das Problem? Das ist ja noch einfacher als vorher jetzt. Das ist doch easy as fuck. Warum, was ist denn die ganze Aufregung? Ich habe immer OOB Experience und so gemacht. Das ist doch easy as fuck. Geht das auch mit der Non-Pro? Nee, ich glaube nicht. Aber scheiß drauf. Doch, mir doch egal, ob das Pro oder Home ist, wo es geht. Ich habe eh schon immer Pro installiert. Die Lizenz kostet... Ach, du musst es noch nicht mal aktivieren. Und kannst du... Man kann doch Windows 11 immer noch mit alten Windows 7 Keys aktivieren, oder? Sollte gehen. Ja, siehste? Also keine Ahnung, wo da jetzt das Problem ist. Was macht er eigentlich gerade? Was passiert hier gerade? Ah, almost there. Ach, ich vergesse immer, wie hässlich Windows 11 ist, wenn es standardmäßig da am Start ist. So, jetzt müssen wir das ganze Ding ja noch verschlüsseln und gucken, ob das alles funktioniert. Weil ich muss das ausprobieren, bevor ich meinen Rechner hier umstelle. Ich habe mir bei Amazon eine SSD gekauft, eine zweite. Hier eine... Ach, guck mal, heute habe ich wieder eine andere Postleitzahl. Keck W990... 99 Pro habe ich mir bestellt. Mit 4 Terabyte. Ich habe jetzt aktuell die mit 2 Terabyte. Jetzt habe ich mir die mit 4 Terabyte bestellt. Und die werde ich einfach parallel zu meiner jetzt schon bestehenden Windows SSD reinhauen. Und dann darauf installieren. Und sobald alles geht, halt nur noch die benutzen. Hast du das mit der Verschlüsselung nicht schon probiert? Doch, aber angeblich gibt es mit VeraCrypt ab Windows 24 H2, glaube ich, Probleme. Deswegen probiere ich das jetzt nochmal aus. Jetzt müssen wir aber erstmal VMware Tools installieren, damit wir das Zeug überhaupt gescheit benutzen können. Install VMware Tools. Yes. Und jetzt? VMware Tools. Run. Yes. Der Ort sieht nice aus. Der beste Ort für Windows-Hintergrund ist immer noch Windows XP Background. Ich muss eh sagen, aus meiner Sicht ist Windows XP, SP2 oder SP3, mir eigentlich egal was, beste Windows, was es bisher gegeben hat. Windows XP war das letzte Windows, wo man das Gefühl hatte, das war irgendwie so aus einem Guss. Zumindest so zu 95%. Was meinst du mit verschlüsseln? Die Festplatte verschlüsseln. Du musst dann quasi beim Booten ein Passwort eingeben. Wenn du das nicht machst, ist der Computer nicht benutzbar. Windows 7 war aber schon ein bisschen mehr zerstückelt. Aber Windows 7 ging auch noch klar. BitLocker, nee. BitLocker kommt mir nicht ins Haus. So. Restart. Komm mal hier. Die CD disconnecten. Warum restartet der denn? Ah, jetzt. Ich bin immer wieder begeistert, wie laggy teilweise Windows 11 ist. Ne? Ich habe vor, wir hatten ja mal vor 2-3 Jahren oder so, haben Windows 98 installiert. Bei Windows 98 war das echt so, du hast was geklickt und es ist instant, was passiert. Wirklich instant. Also du hast noch nicht mal die Maus richtig oben gehabt, den Button, oder runter, ich weiß gar nicht, ob es auf Maus down oder up reagiert hat, und es war instant da. Ja gut, Vista war Schrott. Wobei vieles, was in Vista eingeführt wurde, ist halt auch vom Unterbau her heute noch am Start, ja. Auch dieser dynamische Window Manager, dass du Transparenz haben kannst und sowas, das ist alles Windows Vista. Komm. So, das sind wir. Dann als erstes, was ist hier eigentlich für ein ganzer Shit schon wieder dabei? Was ist das? Windows Store, okay. Windows Store wird schon mal unpinnt. Neues Outlook braucht auch kein Mensch. Weg. Edge brauche ich jetzt auch nur. Moment, Leute. Ha, pass mal auf. Man kann das nicht, ernsthaft, man kann das nicht beenden. Reboot! Genau. WinGet. Der Task Manager hat auch funktioniert, aber ich habe mir gedacht, Reboot geht auch. Genau, ich will WinGet. WinGet Firefox will ich machen. Okay. Was? Dieses hässliche Widget-Ding da unten. Geh mal weg. Geh weg! Widget!
Piss dich also!
Und wie ging das nochmal? Widget, Taskbar, Settings? Widgets. Bam. Bam. Search, Hide. Wo stelle ich das nochmal auf Taskbar Behaviors? Left. Jetzt sieht das wenigstens wieder halbwegs normal aus. Share any window from... Was bedeutet das überhaupt? Share any window from my taskbar. Was bedeutet das? Ich habe keine Ahnung, was dieses Setting überhaupt bedeuten soll. Wollen wir nicht? Ach, für Teams. Combine, never. Gut, jetzt kann man das wenigstens wieder bedienen. Okay, Icos hat eine Theorie, und zwar schreibt, ich habe eine Theorie, weshalb Microsoft nicht plötzlich alle Wege stoppt, Wenn man seiner Kundschaft zu viel auf einmal wegnimmt, da werden sie wütend. Deswegen wäre es taktisch schlau, es nur nach und nach komplizierter zu machen. Dann sind nicht alle Kunden auf einmal wütend. So ähnliches Gefühl habe ich. Das ist auch so. Gebe ich dir vollkommen recht. Das ist auch so. Das ist so ein bisschen Salami-Taktik. Ich gehe auch davon aus, dass genau das der Grund ist. Ja, heute gibt es kein Battlefield-Stream. Das ist ja nur in der VM. Start in der Mitte mag ich nicht, weil da muss man zielen. Und hier kann man einfach in die linke untere Ecke den Maus... Du musst ja hier unten gar nicht richtig draufklicken. Du kannst den Mauszeiger einfach in die linke untere Ecke schmeißen und klicken und das geht. Du kannst auch die Windows-Taste drücken. Funktioniert Bypass OOBE noch? Ne, braucht man nicht. Man geht einfach auf in Domäne aufnehmen und dann kann man lokal einen Account anlegen. Easy. Okay, jetzt schauen wir mal. Firefox. Wir installieren jetzt mal Firefox über WinGet. WinGet? So? By the way, warum gibt es hier keine Tab-Completion? Tab-Completion is outdated, overrated, debated. Search Firefox. Ja, ja, wir agree natürlich. Mozilla, Firefox... Alter, wie viel zum... Allein schon, dass da jedes einzelne Ding angezeigt wird, ist schon wieder absolut... Omega Lul. ID, Unknown, MS Store. Hier, Mozilla, Firefox, Firefox will ich wahrscheinlich installieren. WinGet, Install... In PowerShell gibt's einen Tab. Okay, bam. Massive. Nee. Ach jetzt! Der hat einfach nur gebraucht! Der musste quasi irgendeinen Command-Index oder so erstellen. Okay. Install. Firefox. In React. Sagt es mal nicht so laut, Microsoft scheint ja React-Fan zu sein. Das Office ist auch, also Office im Browser ist auch eine React-Anwendung. Zum größten Teil. Office 365. Das Startmenü ist auch React, wirklich? Ernsthaft? Ich meine nicht, dass ich es nicht für möglich halten würde. Ich habe gedacht, das Startmenü ist wenigstens WinUI. Sag mal, benutzt Microsoft eigentlich selber WinUI? Oder haben die auch festgestellt, dass das abgrundtiefer Schrott ist? Und das gibt's nur noch auf dem Papier und sie haben keine Entwicklerressourcen für WinUI und benutzen WinUI selber nicht. Also WinUI ist das aktuelle, in Anführungszeichen, UI-Framework für Windows. Was aber niemand benutzt. Was auch ziemlicher Schrott ist. Vom Ansatz her gar nicht so übel. MAUI? Nee. Unter Windows benutzt MAUI wahrscheinlich WinUI, denke ich mal. Aber MAUI ist ja auch so ein Rohrkrepierer. Also das einzig sinnvolle Cross-Plattform-GUI, was ich für .NET ausprobiert habe, ist Avalonia. Wobei ich letztens auf Reddit gelesen habe, dass UNO auch nicht schlecht sein soll. Kannst du mal bitte Forza runterladen? Wieso? Dass wir dieses Meme hier nachstellen können? So, boah, ist ja super interessant. So, Leute, Forza ist runtergeladen. Oder wie ging das? Avalonia machte einen ganz guten Eindruck. Aber was mich bei diesem ganzen, was ich bei WPF und bei Avalonia und bei UNO, würde es mich wahrscheinlich auch nerven. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem XML-GUI-Gedöns. So, aber jetzt haben wir Firefox. Zack. Close, bam, Firefox am Start. Continue. So, jetzt erstmal das Wichtigste in Firefox, uBlock Origin installieren. Accepten. uBlock Origin. Vom Raymond Hill ist der richtige. Fuck. Add. Private Windows. Pin-Extension. So, jetzt haben wir uBlock. Jetzt alles gut. Moment, nur dass ich das jetzt richtig verstehe. Das heißt, du machst ein Webview und darin dann mit Blazor das Frontend, oder wie? Boah, das ist aber echt schon auch ganz schön durch die Brust ins Auge, oder? Aber im Prinzip würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Also ich würde dann auch für keine Anwendung mehr aus, als es nicht wirklich was, was native integriert sein muss, wie hier zum Beispiel dieses Ding, was die Images malt hier, diese das Teil, was die Overlays malt. Das muss eine Native-Anwendung sein, weil es muss ja in Windows den Kram anzeigen können. Aber wenn ich einfach nur ein Konfigurations-UI machen wollen würde, dann würde ich das auch mit einer Webseite machen, ne? Einfach eine Webseite, die irgendwie auf Localhost 5105, keine Ahnung, lauscht und es einen Knopf halt gibt, so startet halt Webseite im Browser mit der Webseite zum Konfigurieren. Brauchst du kein Native UI, weil Native UI in der Regel Abfuck ist. Leider. Es ist unter Linux Abfuck, es ist unter Windows Abfuck und unter Mobile weiß ich es nicht genau, weil ich es noch nicht gemacht habe. So, da sind wir am stimmt, Firefox hat ja jetzt Werbung. Dismiss hört gar nicht mehr auf. Dismiss. Otto. Deutscher Otto LAN. So, gut. Firefox VeraCrypt downloaden. Mal schauen, ob das funzt. Ich mache nochmal einen Snapshot. Danach müssen wir unbedingt alle Snapshots weghauen, falls wir die Windows-Kiste behalten. Das wird ja mit der Zeit viel zu groß. Ja gut, du kannst es ja mit Web machen, ne? Also wie ich meine ist, wenn du eine Anwendung bastelst, die eine Konfigurationsinterface haben soll, da kannst du ja auch die Anwendung starten, lokal einen Webserver aufmachen und einen Browser öffnen, der da drauf geht. Dann hast du ja auch quasi einen Konfigurations-UI, nur dass es halt eine Webanwendung ist. Ich gebe dir recht, schöner ist es, wenn man Taskbar-Integration hat und dann auch mal anklicken kann und so. Aber nachdem, ich meine, Microsoft hat ja gar nichts aktuell für Native UI auf ihrer eigenen Plattform. Ja, Electron ist dann das Nächste. Wenn du wirklich native Integration in irgendeiner Art und Weise brauchst, dann greifen halt viele zu Electron. Weil es halt irgendwie den Aufwand reduziert, 5 verschiedene Anwendungen zu bauen. Also, es ist halt schon ein Witz, dass Microsoft seit, keine Ahnung, seit Windows 7 oder so, selbst da schon nett eigentlich. Eigentlich hat Microsoft kein gescheites Desktop-UI-Framework, seit WPF unter Windows XP damals rausgekommen ist. Und WPF ist halt auch nicht schön, meiner Meinung nach. Also, ist alles Schrott. Also, Native UI auf dem Desktop ist irgendwie alles Pains Champ. Das Beste, finde ich, ist immer noch Qt, also Qt. Aber Qt ist halt C++ zum größten Teil. Spätestens, wenn man ein paar Custom-Sachen machen will, kommst du am C++ nicht vorbei. Und das ist halt, das ist halt auch schon für sich genommen wieder eklig. So. Wenn ich eine Windows-Native-Anwendung machen würde, ohne Mist, wahrscheinlich, wenn es irgendwas Funktionales sein soll, was durchaus hässlich sein darf, WinUI. Nicht WinUI, Windows Forms. Ohne Mist. Also das Overlay hier, das was diese Bilder hier malt zum Beispiel, das ist WPF. Das ist WPF wegen der Transparenz. Weil das Fenster, guck, das Fenster ist ja so eigentlich. Und die Transparenz ging halt bei WPF ganz gut. Man kriegt das übrigens auch mit Windows Forms hin. Das funzt auch. Da muss man sich aber selbst drum kümmern, wie man GIFs und sowas rendert. Da kann man dann FFmpeg oder sowas für benutzen. Da steige ich auch nicht durch. Die haben sich da selbst auch ein bisschen ins Knie geschossen, dass das seit Jahrzehnten so kompliziert ist. Jahr des Linux. Immer das darauf folgende Jahr ist das Jahr des Linux-Desktops. Ich habe schon Anwendungen gesehen, die benutzen eine Game Engine für Cross-Plattform-UI. Das finde ich auch gar nicht so abwegig, ehrlich gesagt. Das läuft halt einfach auch auf allen Plattformen, ja. Wenn ne, also ich habe einen. Ich benutze für, wenn ich Dark Age of Camelot spiele, so ein uraltes MMO. Warum ist denn meine Musik, by the way? Ah, YouTuber wieder gecrashed. Benutze ich ein Programm, um Ausrüstung zu planen, ja, für das Game. Und das ist, glaube ich, in Unity programmiert und läuft dementsprechend auf allen Plattformen, theoretisch, wo Unity läuft. Das ist ein GUI-Programm, was halt in Unity programmiert ist. Rust ist immer ein bisschen Pain. Also, meine These ist ja, was Sachen wie Rust angeht, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Ja? Also nicht, dass jetzt die Krustentiere sich irgendwie hier gleich wieder, ne, im Chat aufregen müssen. Rust hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, hauptsächlich dort, wo es wichtig ist, so hohe Performance wie möglich zu haben und so memory safe wie möglich zu sein. Das in Kombination. Möglichst wenig Runtime-Checks, dass du nicht irgendwie aus dem Array raus, wobei das Rust auch zur Runtime checken muss, ja, oder dass irgendein Thread aus dem Scope gegangen ist und jetzt, oder irgendwelche Pointer, die nicht mehr gültig sind und gefreed wurden, so. Das kannst du bei Rust alles zur Compile-Zeit quasi ausschließen und hast dann Raw Performance und so Memory-Safe wie möglich. In dieser Kombination, zum Beispiel sowas wie einen Webbrowser wäre, wenn man heute damit halt neu anfängt, wahrscheinlich ein gutes Ding für Rust. Weil es muss sicher sein, das ist eines der wenigen Anwendungen, wo es dann auch wirklich auch drauf ankommt, dass da nichts drin ist, weil bei einem Spiel, was passiert bei einem Spiel, wenn es da irgendwie irgendwelche Pointers nicht richtig, dann crasht das Game und war's auch, ja. Gerade bei Singleplayer-Spielen eigentlich ziemlich egal. Aber im Browser sieht das anders aus. Browser führt ja quasi den ganzen Tag nur fremde Sachen aus. Fremden JavaScript, fremdes HTML, CSS-Zeug. Wenn es da irgendwelche Bugs im Parser gibt, wo du ausbrechen kannst aus der Sandbox, ist der ganze Rechner gleich am Arsch. Und gerade sowas wie ein Browser könnte ich mir vorstellen, heutzutage wäre Rust wahrscheinlich echt eine gute Basis. Gut, niemand, der noch halbwegs bei Sinn ist, fängt eine neue Browser-Engine oder einen neuen Browser an. Aber wenn man heute quasi mit einem neuen Browser anfangen würde, dafür finde ich Rust gar nicht schlecht. Singe ich schnell. Und das ist doch Firefox, in Firefox laufen sogar, soweit ich weiß, einige Teile schon, wir sind schon in Rust implementiert. Aber ein Browser muss schnell sein und der muss memory safe wie möglich sein. Dafür ist Rust super. Für alles andere finde ich Rust schlechter als, sagen wir mal, Go oder .NET oder sonst was. Der Entwicklungsspeed in Rust ist einfach langsamer als in anderen Sprachen. Wenn man Leute vergleicht, die den gleichen, sagen wir so, das gleiche Know-how haben, ja, wenn du jetzt den ultra krassen Rust-Pro nimmst, der seine Lead-Code-Aufgaben nur in Rust macht und im Schlaf den Binary-Tree invertet in Rust, versus jemand, der frisch mit Go angefangen hat, natürlich kriegt der da Sachen besser und schneller hin. Aber ich, eine Sache, du wirst schneller einen halbwegs brauchbaren Stand haben in Go, vom Können her, von Skills her, um darin was zu erstellen, als in Rust. Und wenn du einen hast, der ganz brauchbar Rust kann, einen, der ganz brauchbar Go kann, .NET, Java, was auch immer, der wird die Anwendung einfach schneller fertiggestellt haben, als in Rust. Oder, sagen wir mal, nicht unbedingt schneller, aber wenn man ich sage, schneller fertigstellt, dann der wird halt schneller sein. Das heißt, die Anwendung kann dann am Ende mehr oder ist schneller, neue Features einzubauen und sonst was. Deswegen finde ich, Rust hat seine Daseinsberechtigung, aber an Stellen, wo die Vorteile von Rust da nicht notwendig sind, finde ich, macht Rust auch keinen Sinn. Das hat's dir angetan, ne? Übrigens, jetzt hier, weil jemand schreibt, Geige, ich habe letztens eine Anzeige bekommen auf Reddit, ganz weirde Anzeige, wo ich auch gedacht habe, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Da stand irgendwie, für dich gehören jetzt, ich vergesse bestimmt irgendwas, weil ich mittlerweile mir das gar nicht mehr alles merken kann. Das war eine Anzeige, gehören für dich LGBTQAIJY, was auch immer, das geht ja mittlerweile, das geht jetzt ja über die halbe Seite, bis du da alle Abkürzungen drin hast, plus und C++ zusammen, Fragezeichen, habe ich mir gelesen, also, ist das wirklich eine gute Idee, dass irgendwas, egal was es ist, mit C++ zusammengehört? Also alles, was mit C++ zusammengehört, hat doch eigentlich schon die Arschkarte, oder? Niemand will mit C++ freiwillig was zu tun haben. Also, die Anzeige habe ich nicht so ganz gecheckt. Hätten sie da meinetwegen Go oder .NET oder so reingeschrieben? Ja, okay, aber C++... Ich verstehe C++-Enthusiasten nicht. Ihr wisst, C++ ist in meinen Top 5 Programmiersprachen drin. Aber nicht, weil C++ so toll ist. Sondern, wie hab ich das letztens genannt? Wisst ihr, manchmal gibt es auch eklige Sachen, die Spaß machen können. Und C++ ist sowas. C++ ist eklig, aber das, was man mit C++ machen kann, das Gebastel macht halt Spaß. Zum Beispiel Microcontroller programmieren. Und C++ ist halt so abartig und wirr, dass es teilweise schon lustig ist und deswegen Spaß macht. Also meine Top 5 Programmiersprachen hatten wir schon öfters. Auf den ersten beiden Plätzen ist Ruby und C#. C# benutze ich bei weitem mehr als Ruby. Ruby hat sich die letzten Jahre über auf dem absteigenden Ast befunden. Und deswegen mache ich eigentlich so gut wie nichts mehr in Ruby. Aber Ruby ist eine super Programmiersprache. Ruby ist, finde ich, fast die schönste Programmiersprache, die es gibt. Leider ist Ruby on Rails auf dem absteigenden Ast und Ruby selbst auch. Es gibt kaum noch neue Ruby-Sachen. Der einzige gefühlt, der noch Ruby-Projekte manchmal macht, ist DHH, der Typ mit Ruby on Rails und, wie hieß das Linux nochmal? Ich hab's schon wieder vertragen. Omachi, genau. Der macht manchmal noch Ruby-Sachen auf GitHub. Aber ansonsten, es gibt sehr wenig Ruby-Sachen. Aber Ruby ist eine super Programmiersprache. Das hört man oft. Du meinst Ruby, dass Ruby eine schöne Programmiersprache ist? Java ist nicht auf meiner Top 5 Liste. Ist der? Woher soll ich das? Hä? Keine Ahnung. Das ist aber auch nichts, was ich hier diskutieren will, was da irgendwelche Leute auf GitHub machen. So, also C#, Ruby. Das nächste ist tatsächlich, man kann es kaum glauben, JavaScript. JavaScript ist eine richtig gute Programmiersprache mittlerweile. JavaScript wird immer geflamed. Und wir haben uns ja letztens ein Video angeguckt, verschiedene Date-Formats in JavaScript und 0 ist 2001 der 12.1. oder irgendwie so komische Dinger. Also JavaScript hat ganz viele super weird-champige Sachen. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das nicht absichtlich die verrückten Sachen benutzt, ist JavaScript eine echt nice Sprache. TypeScript ist nicht in meinen Top 5 dabei. JavaScript ist nice. So, also hätten wir .NET, C#, Ruby, JavaScript. Als nächstes muss ich tatsächlich sagen, ist es Go. Ich flame ganz gerne auch mal Go. Hauptsächlich, weil es aus mir nicht erkundlichen Gründen in der Standard-Library teilweise sehr minimalistisch ist und auf der anderen Seite wieder nicht. Aber Go ist so eine Sprache, Die finde ich jetzt nicht super schön oder so, aber ich glaube, ich habe mehr Sachen in Go jemals fertig bekommen als in jeder anderen Programmiersprache. Also wenn es irgendwas ist, was ich just for fun mache und ich gern viel bastle und ausprobiere und was besonders schön machen will oder sonst was, dann mache ich das in C#. Wenn ich irgendwas will, was einfach fertig wird und in einem Single Binary am Ende auch easy läuft, ist Go ist einfach das Beste. Vercontainerisieren lässt sich Go auch super. Nimmst ein distroless Image, schiebst dein Go-Binary rein, es geht, und am Ende hast du ein 8 bis 11 MB großes Container-Image mit deinem Binary drin, was alles macht, was du haben willst. Also ich habe in Go schon mehr Sachen fertig bekommen als in jeder anderen Programmiersprache. Deswegen Go funzt einfach. Ja, Go ist einfach so ein Ding, das kann man immer nehmen, wenn irgendwas schnell bei rauskommen soll. So, und die fünfte Programmiersprache in meinen Top 5 ist tatsächlich C++. Nicht, weil ich C++ sonderlich mag, sondern ich mag die Sachen, die man mit C++ macht, nämlich zum Beispiel Microcontroller programmieren. Und ich muss sagen, C++ hat gute Sachen, oder sagen wir mal so, hat schlechte Sachen. Nee, oder wie sage ich das am besten? Hat einige schlechte Sachen, die trotzdem Spaß machen können. Top. So kann man es am besten ausdrücken. Ja. Zum Beispiel Templates. Ist so übelst abartiger Kram. Wirklich, das Schlimmste, was es gibt. Aber du kannst da drin schon ganz nice Sachen machen. Ja, zum Beispiel, ich kenne keine andere Sprache, wo man zur Compile-Zeit checken kann, ob, also wenn man ein Array hat, sagen wir, man hat ein Array mit 15 Plätzen, da kann man in C++ zur Compile-Zeit checken, ob man quasi was Größeres als 15 Stellen da reinschreibt, so. Also das, und ohne Custom-Compiler-Warnung ausgeben. Also das hat schon ein paar ganz coole Sachen. An sich ist C++ halt abartig as fuck, inkonsistent as fuck, und ich frage mich, was das C++-Gremium eigentlich treibt. Aber nachdem ich gerne Microcontroller bastel, ist C++ immer noch beste dafür. So, da haben wir meine Top 5 Programmiersprachen. Also C#, Ruby, JavaScript, Go und C++. Und ich muss sagen, weil hier irgendjemand geschrieben hat, wo ist Java? Übrigens bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, wo Python nicht in den Top 5 ist. Python ist ja neben JavaScript somit die beliebteste Programmiersprache, die es aktuell gibt. Für mich ist Python immer ein bisschen Pain's Champ zu programmieren. Vielleicht, weil ich noch nicht so richtig größere Sachen oder viel damit gemacht habe. Aber immer, wenn ich damit was machen will, finde ich es eklig. Ist nicht mein Fall. Python ist dein Bash. Aber du verwendest auch nur Sachen aus der Standard-Library, oder? Weil Dependency-Management und Anwendung verteilen in Python ist Hardcore-Pains-Champ. TypeScript ist bei mir nicht in den Top 5. Und Java, weil irgendjemand hat Java geschrieben. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ach genau, was ist mit Java und Rust? Java ist bei mir echt, seitdem ich das letzte Mal mir angeguckt habe mit Spring Boot zusammen, muss ich sagen, das ist echt gar nicht so schlecht. Ich würde es nicht sagen, ich bin besonders scharf drauf, was in Java zu machen, aber das, was wir hier im Stream gemacht haben, wir haben ja irgendwie 4-5 Streams Spring Boot gelernt, das war wirklich okay. Also ich hätte keine Schmerzen, mal irgendwas in Java machen zu müssen. Das geht, klar. Ob ich mittlerweile mein Java-Praktikum gemacht habe? Nee, habe ich noch nicht gemacht. Wozu jetzt Java anfangen, wenn man C# hat? Na, zum Beispiel, weil man das Java-Ökosystem benutzen möchte. Oder zum Beispiel, weil man Android-Anwendung machen will. Oder, um es mal ganz einfach zu sagen, im Business Enterprise-Kontext, wo halt Java als Default-Stack gesetzt ist. Zu PHP kann ich nichts sagen. PHP ewig nicht gemacht. Ich glaube, wir haben... Haben wir nicht in einem Stream von einem Jahr oder so mal PHP gemacht? Wait a minute. Chat, warum Snapshot... Warum snapshottet er immer noch? Der snapshottet seit 3 Jahren schon. Oder hört er etwa... Ist meine Festplatte jetzt? Hat er meine Festplatte vollgeschrieben mit dem Snapshot? Naja, fast. The fuck? Ich hatte vorher noch 150 MB frei. Keck Windows, Alter. Okay, nochmal gucken, ob das jetzt startet. Ja. Aber Java geht echt klar. Ich freue mich auch schon drauf, ein bisschen Java mal im Business Enterprise Umfeld zu programmieren. Mal gucken, ob was sie mich überhaupt machen lassen als Java-Noob, ja? Ich meine, ich kann ganz brauchbar programmieren, aber Java habe ich keinen Plan. Außer hier ein bisschen Spring Boot im... Also das... Ich kann ja... Java konnte ich seit Jahren schon ordentlich lesen und hätte auch ein bisschen schreiben können. Also wirklich großartig was gemacht habe ich damit nie. Und... Das Einzige, was ich jetzt in letzter Zeit gemacht habe, ist halt diese Spring Boot-Anwendung im Stream. Und das ging echt klar. Deswegen bin ich mal gespannt, was die mich machen lassen. Rust! Ehrlich gesagt, hält sich Rust für mich in Grenzen. Ich habe mich ja gerade vorhin schon über Rust ausgelassen und es hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Habe ich jetzt ja schon länger ausgeführt vor einer Viertelstunde. Aber ich finde, Rust ist einfach keine gute Sprache, wo du sagst, das ist jetzt so mein Default-Choice für... Was ein Satz. Das ist jetzt mein Default-Choice, ja? Also das wäre jetzt also für so die meine Standardauswahl so für Programmiersprachen. Finde ich, ist Rust einfach nicht das Richtige. Wenn ich jetzt sage, ey, ich will mal was ausprobieren, mit was mache ich es? Mit Rust. Ich finde, dafür ist Rust nicht das Richtige. Rust ist gut dafür, wo es halt seine Vorteile hat, möglichst schnell zu sein, möglichst memory safe zu sein. Wenn ich jetzt einfach mal was ausprobieren will, würde ich das nicht in Rust machen. Trotzdem ist Rust nice, aber nicht in meinen Top 5. Also wenn ich eine Top 10 machen müsste, wenn ich eine Top 10 machen würde, da würde ich wahrscheinlich Java und Rust reinpacken. Nee, habe ich nicht. Ja, das ist ja auch eines der Vorteile davon, dass du halt sauschnell was an den Start kriegst. Das ist, übrigens, das ist genau das, wie soll ich sagen, so das umgedrehte Beispiel zu Rust. Was du jetzt sagst, Tom. Was ist das eigentlich für ein nices, goldenes Pixelherz? Das ist genau umgedreht. Bei Rust habe ich ja auch gesagt, also ich finde, Rust ist halt langsamer als andere also die Durchschnittsprogrammiersprache. Also ich meine es nicht im Ausführen, ja, sondern in der Entwicklungsgeschwindigkeit. Und Python ist ja quasi das Gegenteil. Da würde ich sogar sagen, da hast du schneller was am Start zusammengewurschtelt als in den durchschnitts anderen Programmiersprachen. Finde ich. So. Zu PHP kann ich nichts sagen. Achso, hier, was ich gucken wollte, wann wir zuletzt mal PHP gemacht haben. PHP? Ich use PHP, by the way. Vor 2 Jahren haben wir PHP-Stells gemacht. Laravel, oder? Ist das? Das war abartig. Das war richtig eklig, Mann. Kann ich mich daran erinnern. Es war so eklig, dass ich das niemals wieder danach benutzen wollte. Also, Laravel ist im Vergleich zu PHP, ist so raw oldschool PHP immer noch um Längen angenehmer, aber es, Laravel hat mich ein bisschen dran erinnert, als hat sich einer Sachen von Ruby on Rails abgeguckt und das in PHP gegossen. Nur halt in eklig. Ja, Laravel ist nice. Das ist okay, aber trotzdem ist es abartig. Aber C-Sharp kannst du nur mit MAUI machen auf Android und MAUI ist halt, ist halt auch Pain. Also wisst ihr, wenn ich eine Mobile-Anwendung bauen würde, ich habe davon, by the way, das ist nicht auf irgendwie praktische Erfahrung begründet, was ich jetzt sage, ne? Aber so wie es in meinem Kopf ist, wenn ich eine Mobile-Anwendung machen müsste, dann würde ich zwei Sachen mir angucken. Wie heißt das? Ionic? Und Flutter. Das wären wahrscheinlich die zwei Sachen, die ich mir angucken würde. Ich habe aber keine Ahnung, ob das noch aktuell ist oder das wirklich eine gute Idee ist. Keine Ahnung. Soll ich euch mal was Lustiges erzählen zu Broadcom-Lizenzierungsgeschichten? Wir haben auf der Arbeit einige Produkte im Einsatz, die entweder von Broadcom gekommen sind oder von anderen Firmen gekommen sind, die mittlerweile von Broadcom gekauft wurden. VMware ist ja nicht das Einzige, was Broadcom gekauft hat. Wir haben da ein paar Produkte. Und jetzt kommt's. Hat mir letztens mein unser Abteilungsleiter erzählt. Wir haben ein Produkt von Broadcom im Einsatz. Sagen wir, das kostet jetzt, ich sag jetzt irgendwas, das hat nichts mit der Realität zu tun, ja? Ich sag jetzt einfach was. Sondern es kostet 10.000 Euro Lizenzgebühren im Jahr. Und Broadcom hat gesagt, die Lizenzgebühren werden jetzt um das 16-fache erhöht. Daraufhin hat sich unsere, frag mich nicht, was das ist, die Leute, die sich um Softwarelizenzierung und sowas kümmern, hat sich mit Broadcom in Verbindung gesetzt, hat gesagt, Broadcom, wenn ihr 16-fache Lizenzgebühren dafür wollt, dann werden wir das ablösen durch irgendeine andere Software. Und dann hat Broadcom gesagt, ach so, okay, ja okay, dann müsst ihr nur zweimal so viel zahlen. Also dann müsst ihr nur das Doppelte zahlen. Und dann haben die gesagt, jawohl, machen wir. Und das heißt, wir freuen uns jetzt, dass wir nur das Doppelte wie vorher bezahlen müssen. Das musst du auch erstmal schaffen, oder? Dass du happy bist, dass du nur noch das Doppelte bezahlen musst. Das ist richtig, richtig stonks, Alter. Ach, da ist die Kiste ja wieder. Aber warum ist Java im Business Enterprise überhaupt so beliebt? Ich glaube, das liegt daran, weil es es schon richtig lange gibt. Und das war früher Sun und jetzt Oracle. Die haben halt eh so einen Fuß in der Tür, was Enterprise-Sachen angeht. Ich glaube, Java war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als viele Anwendungen gestartet wurden im Business Enterprise-Umfeld. Da war Java gerade der neueste Shit. Und das hat sich so durchgesetzt. Also, die letzten zwei Arbeitgeber, wo ich war, wobei, nee, stimmt nicht, die letzten drei, die haben ihre Anwendung zum größten Teil in Java entwickelt. Ich glaube, das ist einfach eine Kombination aus, es ist verbreitet, dementsprechend findest du gute Jobs, dementsprechend finden die Leute Angestellte. Das Ökosystem ist relativ umfangreich und groß und erprobt. Die Unternehmen haben Erfahrung mit Java, ja, die wissen auch, was sie sich da einlassen. Im Zweifelsfall kannst du dir irgendwelchen Enterprise-Support-Gedöns von Oracle kaufen, wenn du das unbedingt haben willst. Es gibt zig Production Ready, was immer das heißen mag, Enterprise Grade Libraries und Application Server und alles Mögliche. Es gibt viele Unternehmen, die benutzen es erfolgreich. Und das ist, glaube ich, einfach so die Kombination aus allem, weshalb Java so beliebt ist. Durchgesetzt hat sich Java auch schon lange, bevor es Container gab. Java ist ja irgendwie von 2000 oder so. Oder 99 oder irgendwas. Java Programming. Oh, 1995, ja. Okay. Eins kann ich dir dazu sagen. Also, du sagst ja hier, zurzeit bist du eher Go, TypeScript, Rust, SIG, C, Go für bestes Development, Speed, Performance, was. Also, Rust wird im Enterprise-Business-Umfeld nicht benutzt. Das liegt aber zum größten Teil daran, es gibt kaum Rust-Jobs und es gibt kaum Leute, die sich mit Rust auskennen. SIG, das gleiche. TypeScript für Frontend-Sachen, ja, recht beliebt im Business-Enterprise-Umfeld, würde ich mal sagen. Vielleicht sogar beliebter wie nackiges JavaScript selbst. Und bei Go ist es halt auch so ein Ding. Ich würde mal sagen, es gibt durchaus Go-Jobs, aber immer noch weniger als Java-Jobs. Rate ich jetzt, dass das so ist. Bin mir aber relativ sicher. Ja, aber das ist Rust, SIG, das ist eindeutig. Da ist die Verbreitung nicht hoch genug und dementsprechend macht keiner darin Projekte und es gibt keine Jobs und deswegen findest du auch keine Leute. Das ist so ein Ding, was sich selbst irgendwie so in Schwanz beißt, ja. Such mal jemanden, der sich mit... Überleg dir mal, du bist ein Business Enterprise Laden, der eine Software entwickelt, die er verkaufen will und sich denkt, ey, das ist jetzt so unser Flaggschiff für die nächsten 15 Jahre. Würdest du das heute wirklich in Rust anfangen? Weil du musst ja schon Angst haben, wenn dir deine jetzigen Rust-Entwickler, mit denen du da starten willst, abspringen, findest du keine neue mehr. Also das würde ich nicht machen. Und generell sind die da sehr risikoscheu, was so neue Sachen angeht. Also da wird nicht einfach das Neueste benutzt, nur weil es vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen gehypter ist. Sondern wenn die die Auswahl haben zwischen Rust oder Java, wird im Business Enterprise Umfeld das zu 99% auf Java fallen. Was aber auch nicht falsch ist, muss man ja mal dazu sagen, ja? Also, neben dem, was ich alles schon gesagt habe, kommt ja auch noch dazu, dass der Entwicklungsspeed aus meiner Sicht in Java schneller ist als in Rust. Ist auch nicht verkehrt. Man kann .NET auch RAW auf Android machen. Echt? Wirklich? Geht das? Ich wusste gar nicht, dass es... Okay. Aber das ist bestimmt eklig, wenn ich RAW Java Bindings aufrufe, oder? Das wird es bei uns nicht geben. Ja, PWA ist halt eklig unter iOS. Ja, das stimmt. Wir müssen übrigens demnächst auch ein bisschen Go basteln. Ich wollte mal SQLite in Go mir mal angucken. So wie es da aussieht mit ORM-Geschichten und so. Nie gemacht in Go. Gibt es eine geile Alternative zu Dual Boot 2 System? Ja, mach so wie ich. Zack. Windows hier, Linux da. So musst du das machen. Guck da. Bam, 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 bam. Windows, Linux. Windows, Linux. Linux, Windows. Das ist eine VM unter der Haube. Aber eine VM mit 8 CPU-Kernen und 64 GB RAM. Die flutscht. Sobald du allerdings natürlich irgendwie GPU-beschleunigte Sachen brauchst, kannst du es vergessen in der VM. So, Wir wollten eigentlich, wo wir gerade dabei sind, ich wollte eigentlich mal Windows verschlüsseln, ne? So, Firefox öffnen, Vera Crypt Download. Dann bin ich mal gespannt, ob der ganze Krempel jetzt... Hallo Firefox, please starten. Windows, hallo? Aha. Okay. Linux in der VM oder Windows läuft in der VM Browser stabil, lese. Ja, aber YouTube würde ich tatsächlich auf dem Host gucken. Weil YouTube möchtest du in der Regel ja Hardware-beschleunigtes Video-Decoding haben. Ja. Also wenn du ordentliche CPU hast, geht das auch in der VM. Also ich kann ohne Probleme hier... Zeig dir das einfach mal. Ja, ich gehe mal hier auf meinen YouTube-Channel. Was ist das? Von wann ist denn das Video? Sieht man das irgendwo? So. Guck, so, ich kann hier ohne Probleme in der VM 1440p gucken, das funzt. Aber das Problem ist, aber wir müssen es mal, hier oben siehst du ja meine CPU-Auslastung. Guck, ich habe halt hier eine CPU-Auslastung. Hetzner Werbung, nice. Ich habe halt eine CPU-Auslastung von 50%. Oder von 30-40%. Also das geht schon. Schön ist es nicht. Also YouTube würde ich auf dem Host gucken, weil da hast du Hardwarebeschleunigung. Ja, und wenn Virtualisierung habe, mache ich so. Windows auf dem Host und Linux in der VM. Weil sich Linux unter Windows viel einfacher virtualisieren lässt als Windows unter Linux. Ja. Also gerade wenn du so Sachen wie, wenn du dann so Sachen dich mit rumschlagen musst, wie was den Leute dann immer im Chat schreiben, wenn ich das sage, GPU durchreichen und sowas. Ja, ja, das funktioniert, aber dann hast du andere Probleme. Da hast du das Problem, dass du beispielsweise einen zweiten Monitor brauchst oder die irgendwie mit Looking Glass das rüberspiegeln musst und sowas. Das macht es dann komplizierter. Oder eventuell musst du sogar noch eine Maus-Path-Through machen, weil das nicht... Es ist auf jeden Fall nicht so ganz trivial, Windows unter Linux ordentlich zu virtualisieren. Aber Linux in der VM unter Windows funktioniert wunderbar. Was ist das für eine CPU? Das ist ein Intel Core i9 13900K. Also High-End CPU von 2022. Man muss sich mal überlegen, mein neuer Rechner, in Anführungszeichen, ist schon wieder fast 3 Jahre alt, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen. Und er ist immer noch top aktuell High-End. Mit einer 4090 und 13.900K. Nach 3 Jahren! Du hast nach 3 Jahren immer noch einen High-End-PC. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eigentlich der Witz, oder? Früher konntest du das Ding nach 3 Jahren in die Mülltonne kloppen. Hast du schon mal auf Linux gezockt? Ja, hab ich. Wir haben sogar im Stream... Haben wir nicht sogar im Stream zusammen mal... Auf so einem Mini-PC Linux installiert und da ein paar Sachen ausprobiert. Aber wir haben es sogar im Stream zusammen gemacht. Doch, habe ich. Und man muss sagen, dass Spielen unter Linux ja mittlerweile also zu 80% ja ganz gut funktioniert. Aber manche Sachen hast du halt immer noch gelitten. Beispielsweise Spiel Battlefield 6 unter Linux, kannst du vergessen. Ja, also Anti-Cheat ist das eins, nein, das ist nicht das einzige, aber Anti-Cheat ist eines der großen Probleme, wo du gelitten hast, aktuell noch. Mal gucken, ob sich das vielleicht in den nächsten fünf Jahren oder so vielleicht noch ein bisschen ändert. Und wo du natürlich auch manchmal Probleme haben kannst, ist, Spiel kommt raus, willst spielen und aus irgendwelchen Gründen funzt es nicht richtig. Ja? Wobei man da auch der Fairness halber sagen muss, das ist ja unter Windows bei vielen Spielen auch gar nicht mal anders. Also viele Spiele, die kommen raus und sind unspielbar. Guckt euch das neue Borderlands an. Entweder performance-technisch oder durch irgendwelche Bugs. Aber so dieses, man kauft es, installiert und du kannst dir relativ sicher sein, es geht, das hast du halt unter Linux nicht, hast du unter Windows aber schon. Unter Linux wird es dann so zu 80% ja, tut auch neue Sachen. Aber ganz so sicher wie unter Windows kannst du dir da noch nicht sein. Und bei Anti-Cheat ist halt eh vorbei. So. Ich wollte meinen Windows verschlüsseln. Habe ich das jetzt runtergeladen oder nicht? Ne, habe ich noch gar nicht runtergeladen. Okay. Also, Veracrypt. x86. Zack. 1.26.24. Ich habe meine Version ist auch viel älter, die ich drauf habe. Aber macht eigentlich, ich installiere jetzt ja gleich das neueste. Englisch. Accept. Install. Ja, mach mal. Und Firefox darf Firefox übrigens schließen, by the way. Donate. Jetzt nicht. No, kein Tutorial. Alles klar, so, jetzt encrypten wir mal unser Windows und gucken, ob das jetzt funktioniert mit 25H2. System, encrypt, System Partition Drive. Yes. Type of System Encryption. Kann man auch noch was anderes machen? Nee. Encrypt System. Encrypt Windows. Whole Drive geht nicht, weil GPT partitioniert das, glaube ich. Encrypt Windows Partition. Single Boot. IS, bla bla bla, das ist okay. Passwort. Massive geheimes Passwort. Daniel, Dankeschön für den Sub. Verschlüsselung auf VM. Das geht. Das ist recht zackig gewesen, das letzte Mal, ich auch gehört. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super kompliziertes Windows-Sound. Yes. Wollen wir weiter. So, Leute. Randomness muss generiert werden. Also, wenn ihr euch fragt, wo die Randomness herkommt, ich generiere die gerade. Ich mache noch mal ein bisschen länger, dass ihr auch noch genug Randomness habt. Okay, reicht jetzt. Next. Ja, siehste. Ist nett von euch. Rescue Disk. Ich will das eh nicht restoren. Kann man das nicht skippen? Kann man das nicht mehr skippen mit der Rescue Disk? Das letzte Mal konnte man das noch skippen? Ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Hab ich den Knopf zum Skippen nicht gefunden? Das letzte Mal konnte man das noch. Letztes Mal konnte man das noch skippen. Dann generiere ich für euch noch ein bisschen Randomness jetzt. Achtung, ich generiere euch noch ein bisschen Randomness. Ah. Da ist der Knopf. Okay. Okay, Reboot. Yes. Randomness wurde generiert. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Massive Passwort. Jetzt haben so viele Leute das Passwort, das kann nicht schlecht sein. Verbreitete Sachen sind ja bekanntlichermaßen immer gut. Hat funktioniert. So, jetzt kann er den restlichen Teil der Disk encrypten. Da bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Kann man diesen Mist hier eigentlich ausmachen? Quit. Encrypt. Yes. Oh, es hängt. Das ist aber normal. Das hatten wir das letzte Mal auch. Das hängt immer ein bisschen. Ich glaube, das liegt am Windows Defender. Der Windows Defender muss ja gerade zweimal Windows defenden. Der Windows Defender defendet einmal in der VM und einmal auf dem Haus. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so lahm. Double Defender. Ich habe übrigens was Neues gehört. Auch bei mir auf der Arbeit. Die haben allen Ernstes vor, Windows Defender jetzt auch auf Linux-Kisten zu installieren. Defender kann gar keine VMs. Ja, aber der Defender wird doch irgendwelche Sachen untersuchen, die auf die Disk geschrieben werden, oder? Das ist übrigens eine sehr blöde Idee mit dem Windows Defender unter Linux. Beim letzten Arbeitgeber hatten wir Windows Defender auf Linux. Und das war Massive Pains Champ. Massive Pains Champ. Also eines der Punkte, ich habe jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber eines der Punkte, die wirklich super eklig waren. Ja, das funktioniert. Eine Sache, die super eklig war, Microsoft hat Windows Defender Updates quasi in den Virensignaturen Updates gemacht. Also du hast nicht nur Virensignaturen bekommen, die übrigens nur von irgendeinem komischen Microsoft-Server gingen, sondern du hast auch Programm-Updates bekommen mit den Virensignaturen. Das war so ein Bundle. Und auf einmal haben dann nachts irgendwie die Datenbanken hohe CPU-Auslastung gehabt und keiner wusste warum. Ja, Windows Defender Update. Die mussten dann für Oracle, kann ich mich noch dran erinnern, die mussten für Oracle ewig lange Datei-Exclude-Listen pflegen für Windows Defender. Bei dieser Version dann. Also das war schon eklig. Ich habe eine Liste auf der Arbeit geschrieben und mal den richtigen Leuten zukommen lassen, dass ich kein Fan von Windows Defender auf Linux bin, aber ich vermute mal, das wird keinen wirklich interessieren, was ich dazu sag. Was eigentlich blöd ist, ne? Weil selbstverständlich, wenn sie auf einen hören müssen, dann natürlich auf mich, auf sonst keinen, logischerweise. Nee, aber da wird wahrscheinlich keiner drauf hören. Wenn ich sage, ich will kein Windows Defender auf meinen Linux-Kisten haben. Aus den und den Gründen. Das können die besten Gründe ever sein. Das wird keinen interessieren. Ah ja, gut. Wären das encrypted? Wisst ihr, wo das... Ich wollte euch ja noch was anderes erzählen. Wisst ihr, wo ich das erste Mal in meinem Leben gehofft habe, dass die ganzen kleinen Einzelhandelsläden irgendwann untergehen werden und ich hoffentlich alles nur noch in nächster Zeit, ich wusste damals nicht mal, dass es das Internet gibt, im Internet bestellen. Also ich habe mir damals gedacht, so ein Versand für Elektroniksachen wäre doch richtig nice. Irgendwas, was funktioniert und man sich nicht mit nervigen Verkäufern rumschlagen muss. Und das habe ich mir das erste Mal gedacht, da war ich, lass mal kurz, Moment, ich muss nachgucken. Das war 1995. Kam Java nicht auch 1995 raus? Oh. Ich erkenne da einen Zusammenhang. Aber es war 1995. 1995 war ich 11. Ich bin 1984 geboren. Ist ja, du warst 1, ich war 11. 1995, und zwar wollte ich mir 1995, während das Encrypt, gehen wir kurz in die Linux-Kiste, ich wollte mir 1995 Secret of Evermore kaufen. Kennt das jemand noch von euch? Das ist ein Super Nintendo-Spiel gewesen. Im Nachhinein betrachtet, muss ich sagen, kein irgendwie sonderlich geiles Super... Findest du? Ich fand das gar nicht so geil. Was mir überhaupt nicht daran gefallen hat, ist, dass es kaum einen Soundtrack, dass es keinen Soundtrack in dem Sinn hat. Es hatte kaum Musik. Ich fand es damals auch geil, aber im Nachhinein betrachtet fand ich das dann doch wieder gar nicht so gut. Zumindest wollte ich mir Secret of Evermore kaufen. Und damals, um Super Nintendo-Spiele zu kaufen, musste man noch in ein Geschäft fahren. So. Und es war immer ein absoluter Krampf, Super Nintendo-Spiele zu bekommen bei uns. Da ist man damals ist man in Kaufhof gefahren oder in Hertie oder was es da nicht alles für Läden gab. Und wir hatten bei uns im Ort damals so einen kleinen Elektronikladen, der auch Super Nintendo-Spiele hat. Und ich wollte das halt haben, so 1995 irgendwann, als es rausgekommen ist. Oder falls es in, wann ist es in Europa rausgekommen? 1996, ja. 1996 in Europa ist es rausgekommen. Okay, war ich 12? Nee, war ich immer noch 11. Zumindest bin ich in diesen kleinen Elektronikladen gegangen und hab gesagt, ich habe einen Super Nintendo und ich hätte gerne Secret of Evermore. Kannte sie nicht. Ging schon gut los, hab ich gesagt, ja, das ist, der kleine Max steht halt im Laden, ja, das ist ein Super Nintendo-Spiel, das ist jetzt neu. Ja, ich guck mal nach. Und da hatte ich es dann irgendwie gefunden und da kam halt das Übliche, was in solchen Läden immer kommt, haben wir nicht da. Können wir aber bestellen. Habe ich gesagt, gut, dann bestellen wir das. Und das hat mich schon abgefuckt, dass man das Spiel bestellen musste. Dass ich meine, ihr wisst ja, wie das ist. Wenn du was haben willst, willst du es gleich haben. Und okay, bestellen. Und dann, wann ist es denn da? Ungefähr, ja, ungefähr 2 Wochen. Da musst du schon mal kecken, Alter. Was, 2 Wochen, Alter? Ist das jetzt irgendwie, muss das noch frisch gepresst werden für mich oder wie? Ja, aber gut, dir ist nichts anderes übrig geblieben, wie der Chat sagt, du warst ja früher darauf angewiesen. Und jetzt folgt, glaube ich, die längste Odyssee, die ich je hatte für ein Spiel. Ich bin da nach 2 Wochen hingegangen und da hieß es, es ist immer noch nicht da. Es gibt so wenig Exemplare irgendwie in Europa, das ist noch nicht da und wir kriegen das dann. Wann soll ich wiederkommen? Ja, nächste Woche. Nächste Woche wiedergekommen, war immer noch nicht da. Und ich war, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, wie oft ich in dem Laden war. Bestimmt, 20 Mal oder so. Das heißt, ich habe dann im Endeffekt 20 Wochen oder so drauf gewartet, irgendwie ein paar Monate, bis das Spiel da war. Und ich habe jedes Mal diesen Kackladen und alles verflucht, was damit zu tun hatte, wo ich mir gedacht habe, Alter, warum bin ich auf diese kleinen Scheiß-Drecksläden angewiesen? Warum kann man nicht einfach das kaufen, was man kaufen will? Man gibt doch Geld dafür aus. Das war das erste Mal, wo ich mir, obwohl ich es nicht wusste, gewünscht habe, dass es Amazon gibt. Mit 12 Jahren hat noch kein Mensch an Amazon gedacht. Das war 1995, 1996. Aber ich habe mir damals gewünscht, dass es Amazon gibt. Ohne zu wissen, dass es Amazon ist. Versand damals war sowas wie Quelle Otto und Neckermann. Dann die Omas haben immer mit dem Katalog bestellt. Wenn du heute jemand einen Katalog in die Hand drückst, ja, drück mal irgendeinem Zoomer einen Katalog in die Hand, der weiß überhaupt nicht, was du von ihm willst. Mit 12 hätte ich ein Startup gründen sollen, ja. Das sagt mir nichts. Oh je, ich glaube, es ist fertig. Es hat mit Artefakten-Sound gebimmelt. Okay, so, jetzt gucken wir, ob Reboot funktioniert. Dann weiß ich auch, dass VeraCrypt mit 25 H2 funzt. Was aber cool damals war, und das ist eine Sache, die vermisse ich nicht wirklich, aber die war nice. Und zwar, zu den Zeiten habe ich mir halt auch Gaming-Zeitschriften gekauft, so GameStar und sowas. Kann mich noch an den StarCraft-Test in der GameStar oder den Half-Life-Test erinnern, 97 oder so in der GameStar. Funktioniert, nice. Und damals hatten die Gaming-Zeitschriften und allgemein die ganzen PC-Zeitschriften, die hatten immer eine CD dabei. Später war es dann wahrscheinlich mal eine DVD. Aber ich habe mich immer richtig auf die GameStar gefreut, die kam ja einmal im Monat raus, damit ich die Sachen auf der CD ausprobieren konnte. Damals waren hier nicht nur Demos, ja, Da waren aber auch Patches für Spiele drauf. Du konntest dir damals nicht einfach mal einen 600 MB Patch runterladen oder sowas. Und es gab, also gerade Half-Life 1 hat so viele Updates bekommen und hatte auch so viele Mods und sowas. Da hast du dich kaputt geladen mit einem Modem. Später mit ISDN und dann irgendwann auch mit DSL. Die Siedler 2, mega gut. Übrigens, es gibt ein freies Open Source Siedler 2. Falls das jemand mal irgendwann spielen möchte. Es gibt ein Siedler 2 Open Source. Wie hieß das nochmal? Nee, das meine ich nicht. Wie hieß das denn? Siedler 25, genau. Das da. Das meine ich. Da kann man Siedler 2 spielen. Webseite sieht aus wie 1925. Ja. Also es war ein nice Game. Naja. Aber so sah es damals mit den Läden aus. Und es gab halt auf den GameStar-CDs, hast du halt Patches für aktuelle Spiele gehabt. Und manchmal gab es dann halt auch so die besten Half-Life-Mods und sowas. Da hast du dann auf einer CD, hast du drauf, Counter-Strike, was gab's denn da damals noch alles? Deathmatch-Maps, wie hieß dieser Counter-Strike für Schnitt? Für Unreal Tournament nochmal, da gab's auch sowas. Sven Coop, wie hieß das Ding für Half-Life? Eins von beiden. Team Fortress und so Zeug. War damals dann halt auf so CDs drauf. Da hast du halt dann irgendwie ein paar Gigabyte, oder Gigabyte wäre jetzt nett gewesen sein auf einer CD, aber ein paar hundert MB Half-Life-Mods und Patches drauf gehabt. Richtig, richtig nice. Ich hab mich fast mehr auf die CD damals gefreut, wie auf die Zeitung selbst. Sven Coop hieß es, nicht Seven. Ja, mache ich. Und ich würde auch gerne Battlefield 6 spielen. Aber dazu brauche ich erstmal eine neue Windows-Installation auf meiner neuen SSD. Deswegen haben wir das heute auch ausprobiert. Mit Secure Boot an. Das passt ganz gut, weil mein Windows läuft ja auch ab. Support-technisch, ich habe noch 23H2. Und 24H2 will sich nicht installieren lassen. Deswegen installiere ich jetzt auf einer neuen SSD Windows 25H2. Mit Secure Boot und allem. Und dann auch Battlefield 6. Chat, jetzt wo ich euch das erzählt habe, könnt ihr meinen Hass auf so kleine Elektronikläden irgendwie nachvollziehen? Also ich habe mir damals echt einen Amazon gewünscht, ohne dass ich wusste, dass es halt Amazon mal geben wird. Fünf bis zehn Debugging-Streams, du meinst, weil das mit Secure Boot nicht funktioniert? Doch, ich denke, das funzt. Die können auch nichts dafür. Doch. Können wir es dafür? Also ich meine, wenn die Leute im... Also jetzt wegen dem Spiel jetzt nicht. Da können die tatsächlich wahrscheinlich nicht so viel dafür. Aber der Geschichte, die ich vorhin mit dem Phobis erzählt habe und sowas, da können die schon was dafür. Aber heute ist das anders. Heute kriegst du Spiele bei Amazon auch zum Release. Ich weiß auch, wie ich mit dem Fabian zusammen immer bei Spielekrotte bestellt habe. Spielekrotte, die haben die CDs und die DVDs früher losgeschickt, sodass die teilweise schon das Wochenende davor da waren. Ja, das sind halt, das genau wegen solchen Dingern. Du brauchst irgendwas, im Laden oftmals ein Riesenakt, weil du irgendeinen Typ da stehen hast, der keine Ahnung hat, was du willst. Vorhin habe ich auch erzählt. Ich war gestern im Bauhaus und habe mir eine Rohrbelüfter gekauft. Rohrbelüfter, wie auch immer. So ein kleines Ding zum Zwischenschrauben, ja. Und er meinte zu mir noch, ach, gibt eh nur eine Größe. Und was ist, passt bei mir nicht. Ich habe einen M27 Wasserhahn und das ist ein M28 Rohrlüfter. Rohrlüfter, wie auch immer genau das Teil heißt. Von wegen, es gibt nur eine Größe. Früher gab es Amazon noch nicht. Und wegen so vielen negativen Erfahrungen, jetzt gar nicht wegen dem Super Nintendo Spiel, da können die wirklich nicht viel für. Kann ich echt, ich ganzen Einzelhandelsläden, ich bestelle alles nur noch online. Ja, Chat, Funst, VM. Wo ich ein bisschen verwirrt bin, ist, warum ist meine Festplatte auf einmal jetzt so voll? Ich hatte 150 MB. Chat, das checke ich jetzt nicht. Guckt mal. Ich hatte 150 MB frei und meine Festplatte hier ist nur, ach so, vielleicht wegen den Snapshots, System Free. Hä? Wartet mal, ich lösche mal kurz die Snapshots. Löschen wir mal die Snapshots, Delete, yes. Gucken wir mal zu, was die... Okay, es wird ein bisschen was frei. Alter! Die Snapshots sind ja hyperfett. Jetzt wird's wieder weniger? Okay. Was auch immer. Ich dachte, Snapshot löschen sorgt dafür, dass man mehr Platz bekommt und nicht. Ein gut, jetzt crash halt nicht immer YouTube. Da müssen wir jetzt hin. Okay, brauchst wieder mehr Platz. Ich lösche jetzt mal die VM und danach gucken wir mal, ob ich so viel Platz habe wie vorher. Weil wenn nicht, weiß ich echt nicht, woran das liegt. Also Cleaning Up Snapshots braucht Speicherplatz. Ist auch nice. Guck. Was auch immer. Cleaning Up. So sieht Aufräumen aus, Leute. Festplatte wird immer voller. Nice, nicer Cleanup. Was ich mache, ich lösche gerade Snapshots von meiner VM und wundere mich, warum die Festplatte immer voller wird beim Snapshot löschen. Was ist denn das? Die ist ja gleich voll. Vom Snapshot löschen. What the fuck? Wollt ihr mich verarschen? Seriously? Plotcom. Das ist doch jetzt ein Witz, oder? What the fuck, Alter? Die Platte ist gleich voll. WTF, was passiert hier? Ist 990 pro QLC. Keine Ahnung, das sind aber die schnellen Dinger. Ey, wollen die mich ernsthaft verarschen? Meine fucking Festplatte ist gleich voll vom Snapshot löschen. WTF? Ah, jetzt haben wir wieder Platz. Okay. Jetzt haben wir wieder 78. 78 Gig. Okay. Ist das für ein richtiger Pepega-Kram? Power off. So. Okay. Dann öffne mal hier das VM Directory. Löschen. Cack Windows wird gelöscht. Oh, Marchi gibt's auch noch. Gehen wir mal in den Papierkorb und schmeißen es weg. Yes. Und jetzt haben wir wieder, wie viel Platz jetzt? Ah, jetzt haben wir, okay, jetzt haben wir fast das gleiche wieder wie vorher. Okay, immerhin. Windows ME, Ludl. Also Chat, das mit Windows und lokalem User ging ja super easy. Ich habe keine Ahnung, warum die sich auf Reddit alle so beschweren. Macht Sinn, aber warum wird dann erst was frei und auf einmal doppelt so viel voll? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Naja, wobei, wenn ich mir das jetzt ernsthaft überlege, macht das doch Sinn. Du kannst ja wahrscheinlich nicht an jedem beliebigen Punkt anfangen, da irgendwie rüberzuschreiben. Trotzdem kacke, dass die Festplatte volllaufen kann vom Snapshot löschen. Nee, ab 25H2 ist es schwieriger geworden mit lokalem User. Aber anscheinend für Windows Professional nicht. Professional. So. Gehen wir mal in unsere Linux-Kiste rein. Chat, gibt's noch irgendwas Wichtiges? Dark-Stream. Nee, heute kein Dark-Stream. Wobei ich ja irgendwie schon mal wieder Bock hätte auf eine Runde eben. Nehme ich jetzt so lange nicht mal eingeloggt war. Mein Blackthorn ist ja mehr oder weniger irgendwie schon dead. Muss ich mal gucken. Mal gucken, was heute Abend am Start ist. Bisschen sinnlos BG-Sticken oder so. Also wenn du Windows 11 Professional hast, kannst du einfach sagen, ich will es in der Domäne adden und es dann nie machen. Dann kannst du auch einen lokalen User anlegen. Hast du schon Heimautomatisierung mit der Mülltonne gesehen? Was? Nee. Was? Nee, wie, wo? Ach, stimmt. Oh, da habe ich ganz lang keine Videos mehr von gesehen. Den habe ich doch immer gerne geguckt hier. Spiel und Zeug. Aber das gucken wir uns dann morgen an. Ich wurde über den Tisch gezogen. Unsere Rasierhilfe, die man klappt, manche Gewerke, aber noch weniger. Okay. Hat er Probleme mit Handwerkern? Wo ist das mit der Mülltonne? Welches Video? Das da? Euer Smart. Ach, der hat wieder. Wo der von den Usern die Dinger zeigt. Ja, nice, das habe ich immer gerne geguckt. YouTube hat mir das schon ewig nicht mehr empfohlen, Alter. Dabei würde ich es auch gern weitergucken. Das gucken wir nicht jetzt, das gucken wir morgen. Ich bin jetzt fertig für heute. Hat alles gut funktioniert. Chat, wir können jetzt abstimmen, was wir im nächsten Stream machen. Nee, vergiss, das ist eine schlechte Idee. Das ist eine schlechte Idee, weil ich kenne mich. Wenn dann der nächste Stream ist, habe ich keinen Bock, das zu machen, was wir heute abgestimmt haben. Nee, wir stimmen nicht ab. So, aber die Kiste war aus hier. Schön, dass ihr dabei wart. Was hältst du von der Idee von einem Server-Bastel-Stream? Hast ja gesagt, dass du nur Nextcloud nutzt, weil noch dein... Oh, da hör mal bloß auf. Brauche ich nicht. Ich brauche keinen Collaborer und sowas. Und Server basteln, was soll ich da basteln? Ich habe hier meine Kiste, die läuft. Und die fasse ich auch nicht an. Da gibt es, glaube ich, nicht viel, was wir basteln können. Und Raspberry Pi ist... Naja. Meine Zwecke meistens nicht so nice. Ihr lernt in der Fachhochschule immer noch VBA. Ist VBA nicht immer noch angesagt, wenn es um Scripting für Office-Anwendungen geht? Ah ja. Oder gibt's da was anderes mittlerweile? Wie skriptet man Office-Sachen, wenn es nicht VBA ist? Excel-Datenbanken, ja. Ich sag ja, Excel ist die IDE der Sekretärin. Echt, man skriptet mit Python Office-Sachen. Was Microsoft nicht alles macht hier. Tatsächlich. Nicht schlecht. Access. Also von Access verstehe ich die Daseinsberechtigung nicht. Ich habe ernsthaft keine Ahnung, was die Existenzberechtigung von MS Access ist. Hast du noch Kontakt zu Leuten von German Taters? Nee. So, Leute. Schön, dass ihr am Start wart. Gucken, ob es morgen früh Aufwachen-Stream gibt. Ich gehe jetzt off. Macht's gut, bis denn. See you.